Ich spreche mit Susanne Meinl, Historikerin und Erstellerin der Studie. Hallo, Frau Meinl.
Hallo, grüße Sie.
Vielleicht zu Beginn die Frage, wie flüssig ging denn die Erstellung der Studie voran? Sie sprechen im Vorwort der Publikation Schwierigkeiten mit der Quellenlage an. Welche Probleme gab es denn hier?
Nun, wir hatten ja nur eine relativ kurze Zeit zur Verfügung. Viele Quellen und Archive waren uns bekannt, aber die Akten unterlagen noch besonderen Schutzfristen. Wir haben uns also vorwiegend auf sogenannte offene Quellen aus bundesdeutschen, aber auch aus US-amerikanischen Archiven gestützt, vorwiegend Akten der CIA. Eine besondere Enttäuschung, und das möchte ich auch ganz ausdrücklich auf die Schwelle des Bayerischen Landesamtes legen, war, dass wir weder Aktenzugang zu den noch im Amt überlieferten Personalakten bekamen, noch allgemeine Informationen über diese Personen, über das Dienstgebäude oder Geschäftsverteilungspläne. Ganz im Gegensatz übrigens zu dem vielgescholtenen Bundesnachrichtendienst, der sich sehr bemüht hat, noch geschlossene Akten für uns noch im Verlauf unseres Untersuchungszeitraumes zu öffnen und uns zur Verfügung zu stellen. Und zwar nicht nur über Mitarbeiter, die ab 1949 von der Organisation Gehlen, dem Vorgänger des BND, zum Verfassungsschutz wechselten, sondern auch zu Fällen, wo man die Kooperation zwischen BND, Verfassungsschutz und den alliierten Diensten sehr gut nachlesen kann.
Ihre Studie beschäftigt sich mit den personellen Kontinuitäten aus dem NS in die BRD hinein. Das haben wir jetzt ja auch schon hinausgehört. Der Bayerische Verfassungsschutz wurde bereits 1949 gegründet. Was waren denn damals die wichtigsten Aufgaben des Landesamtes?
Kurz und knapp, der Schutz der neuen Demokratie vor extremen Bestrebungen von rechts und links, aber auch die Bekämpfung von Spionage und Landesverrat. Sie dürfen nicht vergessen, zu der Zeit, als das Bundesamt für Verfassungsschutz und die föderale Struktur der Landesämter konzipiert wurde, gab es noch keinen deutschen Auslandsgeheimdienst, also zumindest de jure noch nicht. Die Organisation Gehlen war ja bis 1956 eine Einrichtung der US-Amerikaner.
Also war die treibende Intention hinter der Gründung, die Verfassung zu schützen, die neu erst gegründet wurde. Ja, Sie bemängeln jetzt jedoch, dass ein Großteil der Mitarbeiterinnen des neuen Verfassungsschutzes in Bayern braune Wurzeln hatten oder eben aus dem NS kamen. Wie geht das denn zusammen?
Ja, wir können nicht sagen, dass es ein Großteil war. Wie ich eben schon eingangs bemerkt, das sind uns ja die Personalakten nicht zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, wir konnten Stichproben ziehen. Und haben daran eben gesehen, dass in bestimmten Bereichen des Verfassungsschutzes sogenannte NS-belastete Mitarbeiter aus den Bereichen des früheren Reichssicherheitshauptamts der Gestapo eingestellt wurden.
Ja, Sie haben es eben schon erwähnt, Reichssicherheitshauptamt der Gestapo. Aus welchen Bereichen des NS-Sicherheitsapparats wurden denn beispielhaft noch Mitarbeiter des Bayerischen Verfassungsschutzes übernommen?
Also wie gesagt, die einschlägig verdächtigen Institutionen wie Gestapo und Reichssicherheitshauptamt, aber eben auch aus Bestandteilen der Wehrmacht, die nachrichtendienstlich arbeiteten, nämlich des Geheimdienstes der Wehrmacht, der sogenannten Abwehr von Admiral Canaris und der geheimen Feldpolizei der Wehrmacht. Das war so etwas wie eine Gestapo der Wehrmacht, zuständig eben auch für Landesverrat, für Spionage, der sich gegen die Wehrmacht richtete.
Hier steht ja dann irgendwie zwei Intentionen der neuen Gründer des Verfassungsschutzes sich entgegen. Also zum einen war die Eignung der Mitarbeiterinnen aus den NS-Sicherheitsämtern ja genau dieselbe, die eigentlich auch für den Verfassungsschutz benötigt wurde, aber die politische Haltung wäre ja eigentlich für eine demokratische Verfassung nicht angebracht gewesen. Inwieweit war denn hier jetzt die Eignung oder doch eher die politische Haltung ausschlaggebend für die Anstellung beim Landesamt für Verfassungsschutz?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil sie natürlich davon ausgehen müssen, dass sich Menschen auch verändern können. Sprich, vielleicht hat auch der eine oder andere Gestapo-Angehörige die Chance zu einer zweiten Demokratie gesehen. Das Entscheidende für die Einstellung war natürlich eine antikommunistische Grundhaltung. Es war zumindest ein Bekenntnis zur neuen Republik, ob es nun ein echtes oder ein Lippenbekenntnis war, spielt in der Hinsicht keine große Rolle. Und das Dritte war natürlich eben die Eigenschaft als Fachmann mit den alten Verbindungen, mit den alten Erfahrungen, mit den alten Kontakten.
In der Studie thematisieren Sie auch die Zusammenarbeit des Landesamts für Verfassungsschutz mit der sogenannten Organisation Gehlen. Worauf haben Sie hier Ihr Augenmerk gerichtet?
Wir haben unser Augenmerk auf die Netzwerke gerichtet, also die Netzwerke, die gezielt alte Kameraden ansprechen, nach 1946 in die Dienste holen und dort gewissermaßen wieder eigene Nester bilden, wo wiederum alte Kameraden, alte Freunde untergebracht werden. Im Bayerischen Landesamt war es beispielsweise so, dass bis 1960 zeitweise Amtsleiter oder Stellvertreter aus der Organisation Gehlen kamen. Das Verhältnis war hier besonders gut, die Kooperation sehr, sehr eng. Also ich würde dazu gerne einmal ein Schreiben von Reinhard Gehlen zitieren, von 1956 an den damaligen Amtsleiter Martin Riedmeier, der also nebst etlichen Glückwünschen zum Geburtstag dann also schreibt: Dieser herzliche Wunsch, den wir haben, ist nebenbei auch ein wenig egoistisch, nachdem wohl mit keinem Amt ein so herzliches Verhältnis kameradschaftlicher Zusammenarbeit besteht wie mit dem Ihren.
Ist das in irgendeiner Weise problematisch?
Es ist insofern problematisch, als dass solche Netzwerke, solche Querverbindungen manchmal schwer kontrollierbar sind. Dass es so kleine Dienstwege gibt, die die Nachkontrolle nicht möglich machen, wo man sich über bestehende Vorschriften hinwegsetzt, wo man vielleicht auch gemeinsam an einem Strang zieht oder eben auch, wie man dann bei dem Fall der sogenannten Spielbankenaffäre, den wir in der Studie thematisiert haben, sehr genau sieht, dass so dieser Aufgabenbereich, die Kompetenzen Auslandsgeheimdienst, Innengeheimdienst, Schutz der Verfassung gelegentlich doch ein bisschen verschwimmen.
Ja, nutzten denn auch NS-belastete Mitarbeiter des VS ihre neue einflussreiche Position in der Gesellschaft ihrer Gesinnung gemäß nach 45? Haben Sie da irgendwelche Hinweise für gefunden?
Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu beurteilen, wenn man keine Quellenakten bekommt. Also sprich, wenn man wirklich nur die eine oder andere Personalie nachverfolgen kann und dann wenig sieht, wo gehen die Menschen hin, wie arbeiten sie, mit wem arbeiten sie, wie ist ihre politische Haltung und wie wirkt sich das auf ihre Arbeit aus. Also da muss einfach auch die Aktenlage auch besser werden.
Ja, haben Sie denn vor der jetzigen Studie zum Verfassungsschutz schon einmal zu diesem Thema gearbeitet?
Im Prinzip ja, und zwar nicht zum Bayerischen Verfassungsschutz im Einzelnen, sondern eher zur Frühgeschichte der bundesrepublikanischen Nachrichtendienste generell. Und das war schon ein großer Vorteil, die alten Netzwerke und die einschlägig bekannten Personen zu kennen und zu wissen, wo man ansetzen muss. Mein Kollege Joachim Schröder hat sich zudem sehr, sehr intensiv mit der Geschichte der Münchner Polizei von 1918 bis in die 60er Jahre beschäftigt im Rahmen unserer damals gemeinsamen Zeit im NS-Dokumentationszentrum München.
Gerade wenn man bei Geheimdiensten nachforscht, das ist ja bestimmt sehr, sehr schwierig. Meinen Sie, dass sehr viel im Dunkeln geblieben ist oder dass es doch recht gut aufgearbeitet werden kann?
Das ist eine Frage der Zukunft. Also wir hoffen, dass es recht gut aufgearbeitet werden kann. Es gibt ja sehr, sehr viele Bestrebungen der einzelnen beteiligten Dienste, zumindest einen teilweisen Aktenzugang zu gewährleisten. Teilweise sind ja einzelne eigene unabhängige Historikerkommissionen einberufen worden. Und ich denke, wir haben die nächsten 10, 20, 30 Jahre ein ganz, ganz spannendes Forschungsfeld.
Abschließend vielleicht noch: Die Auftraggeber der Studie legten ein besonderes Augenmerk auf die aktuellen Gegebenheiten beim bundesdeutschen, aber auch besonders beim bayerischen Verfassungsschutz, im ganz besonderen Hinblick auch auf die Vorfälle um das NSU-Terrornetzwerk. Hier kommt immer wieder der Vorwurf, der Verfassungsschutz wäre auf dem rechten Auge blind. Inwiefern könnten die von Ihnen erarbeiteten Erkenntnisse solche Vermutungen denn bestätigen?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn um eine solche Frage ehrlich und vor allem auch fair beantworten zu können, hätte man Akteneinsicht in die noch nicht zugänglichen Unterlagen des Verfassungsschutzes haben müssen. Das hatten wir aber nicht. Die Tendenz, die jedoch aufgefallen ist, ist, dass man rechts nicht blind ist, aber keine bis wenig Gefahren davon ausgehend sieht. Man also die rechtsextreme Gefahr eher unterschätzt.
Also es wird sehr wohl, sagen wir jetzt in dem Fall, eine Bewaffnung von der rechtsextremen Szene gesehen, aber diese wird nicht als gefährlich gesehen. Also woran liegt das? Es scheint einem irgendwie nicht einsichtig.
Woran liegt das? Also zum einen sieht man sich die absoluten Zahlen an. Also beispielsweise sieht man den organisierten Rechtsextremismus nicht als ein Massenphänomen an. Wie wir aber heute wissen, bedarf es ja manchmal nur dreier entschiedener Personen mit einem entsprechenden Netzwerk um sich herum, um die Morde an 10 Menschen geschehen zu lassen. Insofern ist einfach der Blick sehr verkürzt gewesen.